Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Endlich haben wir wieder das, was unser Wochenende so verlässlich schön macht, den Nachspieldeich. Die Sommerpause ist auch für uns aus der Audioabteilung der Deichstube offiziell beendet und wir werfen uns wieder rein ins bunte Werder-Karussell. Heute schnacke ich mit meinem Deichstubenkollegen Bjarne Vogt über die erste Pokalrunde am Millerntor mit 20.000 mitgereisten Werder-Fans, die eher Pflichterfüllung denn Kür war. Denn so viel ist klar, fußballerisch muss da noch mehr gehen, wenn Werder sich einen guten Tabellenplatz in der Bundesliga sichern will. Und das sollte ja wohl das oberste Ziel sein. Bjarne, moin erstmal.
Moin Alex, grüße dich. Du warst ja auch vor Ort, ne? Also ich war nicht alleine da, das ist wichtig schon mal für alle da draußen.
Nee, ich glaube nur deine Anreise war ein bisschen fluffiger als meine, denn ich habe tatsächlich den Riesenfehler gemacht. Ich habe den Metronom ich glaube es war 11.33 Uhr oder so genommen, gefühlt mit 19.999 mitgereisten Werder-Fans. Also es war so ein bisschen, ich stelle mir das so in Japan vor, weißt du, wenn die mit der U-Bahn Rush-Hour haben, so
ja,
war's.
Ich kann dir, aber das ist ja, Alex, du bist ja auch nicht zum ersten Mal aus jetzt unterwegs. Du weißt, am Spieltag selbst nach Hamburg, Metronom, 4 Stunden vor Anpfiff, das weißt du, das platzt aus allen Nähten.
Ja, warum lernt man denn nicht dazu, habe ich mich dann gefragt.
Ja, gute Frage, sehr gute Frage.
Das ich glaube, ich mir weil mir man das auch will. Also, ja, ja genau. Aber ich glaube, man will das auch so. Weißt du, Trikot an Trikot, Körper an Körper, Kondenswasser von der Decke. Das ist die beste Einstimmung auf die erste Runde Pokal.
Das ist vollkommen richtig.
Und Bjarne, du warst aber klüger, ne? Du warst schon vorher in Hamburg.
Ich war schon Freitagabend angereist, war Samstagmorgen dann noch bei so einem Fan-Event von einem, von dem größten Werder-Fanclub in Hamburg, wo auch Ann-Kathrin Laufmann, Tarek Brauer, die Geschäftsführer vor Ort waren, sehr schöne Stimmung und da sozusagen so ein bisschen auf das Spiel eingestimmt, mit ein paar Leuten noch nette Gespräche geführt, liebe Grüße an dieser Stelle, falls uns da jemand zuhören sollte. Und dann von Eimsbüttel aus in Hamburg einfach zum Stadion gelaufen, zwar sehr spät erst, ich habe mich sehr lange verquatscht leider, war sehr spät erst am Stadion, aber rechtzeitig zum Anpfiff, deswegen alles gesehen, was ich sehen musste.
Oh du, von Eimsbusch, das ist aber auch ein Weg, du. Da hast du dir was vorgenommen. Ich weiß ja nicht, wieso dein Nervenkostüm war. Ich muss ja sagen, ich bin mit so einer leichten Verunsicherung nach Hamburg gereist. Mir geht es nämlich da ähnlich wie Lücke. Ich habe mit Werder ja auch dieses Pokaltrauma. Ich erinnere mich besonders, das sitzt wie so ein tiefer Stachel in mir, an diesen Werder-Niedergang in der ersten Runde gegen Viktoria Köln. Und ich habe mich in dem Kontext gefragt, wie viel Respekt hatte die Mannschaft denn gestern bei der Anreise? Ein Reporter hat es irgendwie so schön zusammengefasst und gesagt, Werder würde die Sache sehr ernst nehmen. Ganz ehrlich, alles andere ist doch irgendwie auch grob fahrlässig. Oberligistin oder her, oder?
Ja, hundertprozentig. Ich fand es schon interessant, dass Niklas Füllkrug danach dem Spiel bei uns auch schon bestätigt hat, dass er schon mal wieder darüber nachgedacht hat, auch während des Spiels und auch im Vorfeld, weil er halt eben, ich glaube, 4-mal bisher sogar schon in seiner langen Werder-Karriere, auch schon im jungen Alter, vor mittlerweile fast 15 Jahren, mal rausgeflogen ist in der ersten Runde und es ja einige gibt immer noch in dem Kader, auch mit Marco Friedl, die da schon ein paar Mal mitgemacht haben, auch im letzten Jahr in Bielefeld und trotzdem war von vornherein, glaube ich, allen klar, es hätte jetzt schon sehr mit dem Teufel zugehen müssen, wenn du gegen den Oberligisten rausfliegst, bei allem Respekt, die es gestern wirklich übrigens besonders defensiv sehr gut gemacht haben, aber da, es war von vornherein eigentlich bewusst, wenn Werder da halbwegs was auf den Platz bekommt, dann werden sie auch eine Runde weiterkommen, dass es dann trotzdem so eine zähe Veranstaltung wird. Ich glaube, da haben die wenigsten mit gerechnet, was zum einen eben an der guten Lüneburger Defensive lag, aber besonders halt eben daran, dass Werder offensiv über weite Strecken spielt, viel zu langsam gespielt hat, viel zu lethargisch waren ihren Abläufen und da ist schon noch ordentlich Potenzial, was man oben drauf legen kann.
Ja, genau. Also das war kein Drama, es war jetzt auch kein peinlicher Ausrutscher, aber es bleibt bei vielen Fans eben auch nüchterner Eindruck zurück, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ja Pflicht, es gibt Kür, dann gibt es die gesamte Grauzone dazwischen. Lass uns das mal so ein bisschen einsortieren. Also war das jetzt ein kontrollierter Arbeitssieg? Weil ich habe mich gefragt, es gibt ja immer so diesen schönen Ausspruch, dass das Turnier fährt, springt immer nur so hoch, wie es muss. Oder hattest du das Gefühl, naja, die waren da aber jetzt schon irgendwie Anschlag und mehr hätten sie jetzt auch nicht aufs Feld bringen können?
Oh, das würde ich schwierig finden, wenn sie nicht mehr aufs Feld bringen könnten, weil das wäre dann schon sehr alarmierend, um ehrlich zu sein. Ich glaube schon, noch am Ende haben sie, glaube ich, in der Schlussphase nochmal 2 Distanzschüsse zugelassen. Alexander Schlager, ich habe zumindest in meiner Note versucht, nochmal aufzuschreiben, dürfte nicht einmal einen Abschluss wirklich hat kein parieren müssen. Sie haben es defensiv in Ordnung gemacht. Das war jetzt kein Zittersieg, überhaupt nicht, du hast es eben angesprochen. Du machst vorne deine 3 Tore, klar nur 1 aus dem Spiel heraus. Hättest aber hinten raus mit Cedric Itten auch nochmal 2-3 mehr machen können, dann wäre es vielleicht 5-6-0. Das wäre so ein bisschen standesgemäßer noch gewesen. Es war in Ordnung. Du bist weiter, das ist das Allerwichtigste, du hast es eben gesagt. In der ersten Runde, Werder hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Du kommst jetzt erstmal rein. Du hattest viele Spieler auf dem Platz mit Senelin, der die gesamte Vorbereitung verpasst hat, mit Fülle und auch mit Ludo Reis, die beide jetzt erst seit wenigen Tagen in der Mannschaft sind, wenige Trainingseinheiten nur mit dem Team hatten. Dafür ist es in Ordnung, aber es ist schon so, und das zieht sich halt eben durch die gesamte Vorbereitung bis jetzt oder durch die Zeit unter Daniel Thun. Es ist halt meiner Meinung nach immer noch nur sehr spärlich ein spielerisches Konzept zu erkennen. Und das ist halt eher der entscheidende Punkt. Klar, das kann jetzt nach und nach, wenn die Verletzten zurückkommen, wenn die Neuzugänge integriert sind, es kommen hier vielleicht auch noch mal 1-2 Spieler, kann das sich weiterentwickeln. Aber wir sind jetzt schon im Saisonstart. Ja, nächste Woche geht die Bundesliga los und dafür war mir gestern zu wenig zu erkennen, wie Werder diesen Gegner bespielen will. Deswegen halt eben auch zu dieser ja sehr lethargischen ersten Halbzeit kam.
Ja, Lethargie ist ein gutes Stichwort. Also ich hatte irgendwie so lange das Gefühl, dass ich dachte, klar, Werder kontrolliert das Geschehen. Aber irgendwie so der letzte Pass, die letzte Bewegung, die Schärfe im Angriffsdrittel, das ist alles irgendwie noch nicht so da. Und das passt vielleicht auch zu dem, was unser Stammhörer, wie er sich selbst nennt, Jan-Peter aus Hoppegarten, geschrieben hat. Erstmal, Jan-Peter, vielen Dank, dass du wieder am Start bist. Du willst wissen, haben die Jungs Spaß am Fußball? Denn genau danach sieht es nicht aus. Die Mannschaft wirkt immer verkrampft und gequält. Was ist die Handschrift von Thun? Wie kann man Thun Fußball beschreiben? Ich erkenne da leider keine Handschrift. Alles wirkt wild und willkürlich. Geht es dir auch so, Bjarne? Denn die große Frage, die über allem schwebt, ist ja immer, wie soll dieses Werder jetzt unter Daniel Thun eigentlich aussehen? Ich habe mich auch gefragt, in dem Kontext ist vielleicht jetzt auch noch zu früh, so eine verbindliche Spielidee zu sehen, weil schlicht, du hast es gerade schon angesprochen, auf mehreren Positionen Personalabläufe, Eingespieltheit fehlen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die große Frage. Man hat in der Vorbereitung, hat Daniel Thun versucht, verschiedene Abläufe einzustudieren und zwar wirklich nach Schema F die ganze Zeit immer und immer und immer und immer wieder. Das durften wir uns die ganze Zeit anschauen. Und es war aber dann gestern so, wenn in der ersten Halbzeit es nicht umgesetzt wird, was er sehen möchte. Also er wollte, dass die beiden Flügelspieler nicht die ganze Zeit draußen kleben, also mit Justin Ginmar und Samuel Bangula, sondern in die Mitte rücken, damit die Innenverteidiger die andribbeln können und dann sozusagen der Außenverteidiger außen durchschiebt und die Flügelstürmer eher nach innen ziehen und da eine Anspielstation bieten. Das haben beide allerdings 45 Minuten lang, glaube ich, nicht ein einziges Mal getan. Und weswegen Samuel Bangula, über den wir später dann in Ruhe nochmal sprechen, auch in der Halbzeit in der Kabine geblieben ist. Marco Friedl hat danach zu mir gesagt, es war genau so nicht besprochen, wie wir es am Ende umgesetzt haben. Und das ist eher die für mich die entscheidende Frage, warum setzt sie es dann so nicht um? Ja, wenn es der Trainer so vorgibt in den ersten 45 Minuten, warum geht es dann nur mit anderem Personal? In der zweiten Halbzeit fand ich sie dann frischer vorne, ein bisschen beweglicher, mehr Tiefe gesucht. Warum klappt es in der ersten Halbzeit nicht? Und das ist, ob die Jungs keinen Spaß am Fußball haben, so weit würde ich nicht gehen. Also das glaube ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall noch Anpassungsprobleme gibt, die normal sind am Ende der Vorbereitung mit einem neuen Kader. Ja, aber dass es weiterhin Phasen gibt, wo einfach Spieler Dinge nicht umsetzen, die ihnen anscheinend offensichtlich mit auf den Weg gegeben werden, das gab es in der Vergangenheit schon sehr häufig, dass zumindest uns das gegenüber so vermittelt wird. Das halte ich eher für bedenklich.
Ja, aber das finde ich auch tatsächlich krass. Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also wenn du sagst, in der Umsetzung scheitert, welche Gründe könnte das denn haben? Also ich meine, sprechen wir da über Ignoranz oder Unvermögen? Braucht es tatsächlich noch Training, um diese Abläufe zu verinnerlichen? Was könnten mögliche Gründe sein?
Training bestimmt, braucht es immer weiter. Bei 1-2 Spielern geht es am Ende auch um die Lernkurve. So, wie lernst du dazu? Und nochmal, Samuel Bagula, sonst können wir auch jetzt schon ganz kurz über ihn reden. Es geht am Ende bei ihm um viele Punkte, dass er das Potenzial mitbringt, dürfte jeder gesehen haben, der ihm auch mal kurz Fußball spielen sieht. Dass er aber immer noch nicht nur mit der Arbeit gegen den Ball, sondern auch mit der Arbeit mit Ball einfach falsche Laufwege macht, Laufwege, die nicht so besprochen sind. Das gehört auch zur Wahrheit eben dazu. Und das ist etwas, was sich jetzt seit über einem Jahr nur sehr bedingt gebessert hat. Man versucht zwar öffentlich auch uns gegenüber sehr den Schein zu wahren, dass er sich natürlich jetzt deutlich besser in Bremen integriert hat, seitdem seine Verlobte und auch das Kind dort sind, dass er sich in der Mannschaft besser integriert hat. Auf dem Platz sehe ich das allerdings bisher nicht. Also er hat in Cottbus ein ganz okayes Vorbereitungsspiel gemacht, ansonsten im Trainingslager keine wirklichen Bäume ausgerissen. Gestern war ja habe ich mit der Note 5 noch sehr gehadert, also wäre fast noch schlechter was drin gewesen, fand, das war überhaupt kein guter Auftritt, nicht umsonst hat er von Daniel Thun auch öffentlich auf der Pressekonferenz danach ziemlich einen Rüffel gekriegt, und der überhaupt nicht mit ihm zufrieden war, Clemens Fritz war nicht mit ihm zufrieden, Marco Friedl hat in der Kabine da deutliche Worte auch ihm gegenüber gefunden, wie wir gehört haben, also es ist weiterhin so, der muss sich steigern, um endlich in dieses Spielsystem auch sich so zu integrieren, ob das jetzt seine Position da auf dem linken Flügel ist oder ob der nicht vielleicht sogar auf einer Zehnerposition besser aufgehoben ist, darüber kann man gerne diskutieren, aber falsche Laufwege, ja, sollten im Fußball nicht sein.
Ja, also auch viele Ballverluste habe ich gesehen, ne? Er geht mit dem Ball ein paar Meter und schwupps ist die Pille wieder weg. Und nochmal, ne? Also es war ein Spiel gegen Lüneburg, da fragst du dich, wie sieht's dann gegen Dortmund oder wie gegen die anderen Großen aus? Was ich spannend finde, er ist und bleibt ja der Königstransfer mit 10 Millionen. Und du hast es gerade gesagt, die Verantwortlichen ringen ja so ein bisschen nach den richtigen Argumenten. Die Frage ist, wie wird's jetzt mit ihm weitergehen? Denn wenn er nach wie vor in Zweikämpfen häufig der zweite Sieger ist und jetzt auch schon öffentlich vom Trainer so eine Kritik einstecken muss, dann steigt natürlich der Druck, dass er performen und liefern muss. Und jetzt hat er noch ein zweites Thema auf der Agenda. Also nicht nur dieses, ich muss ankommen, ich muss mich wohlfühlen und delivern, sondern jetzt hat er auch noch einen Paul, auf den wir gleich noch kommen, der zeigt, er macht das auch nicht schlecht und da wird ja unweigerlich dann am Ende ein Vergleich gezogen werden.
Definitiv. Also ich glaube, Paul Erif Benagi hat gestern den ersten 5 Minuten nach seiner Einwechslung zweiter Halbzeit für mehr Schwung und mehr Aktion und mehr Gefahr gesorgt als Bangula in den ersten 45 Minuten. Das gehört soweit dazu. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass er öffentlich sowohl von Horst Steffen schon als auch dann von Daniel Thun in der vergangenen Rückrunde auch mal angezählt wird. Ne? Nochmal, die betonen immer alle sein Potenzial und auch alle, dass sie weiter natürlich mit ihm arbeiten werden und das weiter versuchen werden, ihm auch ja näher zu bringen, wie sie am Ende spielen wollen. Und ich bin da jetzt der Letzte, der da irgendjemanden abschreiben möchte. Das wäre völliger Schwachsinn, da jetzt irgendwie am ersten Pokalspiel zu sagen, um Gottes Willen, das wird wieder keine Saison für ihn. Überhaupt gar nicht. Mhm. Natürlich werden sie weiterhin versuchen, ihn daran zu führen und weiterhin versuchen, dieses Potenzial, was er immer noch meiner Meinung nach definitiv besitzt, herauszukitzeln, aber es ist irgendwann schon so, ich habe Clemens Fritz gestern gefragt, ob jetzt nicht langsam mal diese Frist vorbei ist, wo man sagt, hey, der muss doch erstmal ankommen, der muss sich erstmal wohlfühlen, ob es nicht langsam jetzt mal wirklich so ist, dass er delivern muss, wie du es gesagt hast, und das ist meiner Meinung nach definitiv der Fall, das weiß man auch im Verein, und vielleicht ist es tatsächlich hilfreich, dass eben mit Erif Binagi jemand da ist, der ordentlich Dampf macht, weil der Junge wirklich super befreit aufspielt. Füllkrug ihn gestern danach sehr groß gelobt hat, gesagt, der macht richtig Spaß mit seinem Tempo. Vielleicht braucht er genau das, diesen Konkurrenzkampf. Anders kann ich es gerade nicht beantworten.
Gut, vielleicht braucht er auch eben nochmal dieses neue Werder-Spiel, auf das wir jetzt mal schauen wollen mit Tobi Escher. Du merkst, ich versuche da jetzt irgendwie die Kurve zu kriegen, weil den Escher wollen wir natürlich noch einsammeln. Das ist der Mann, unser Deichstubenfreund, der uns auch in der kommenden Saison seine messerscharfen Analysen liefern wird. Das hat er auch diesmal getan. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Die Aussagekraft eines Pokalspiels gegen einen Fünftligisten ist natürlich immer beschränkt. Trotzdem würde ich so 2-3 Dinge herausstellen, die vielleicht taktisch für Werder in dieser Saison wichtig werden könnten. Erstens, Werder hat mit einer Viererkette verteidigt, das haben sie auch in den meisten Testspielen gemacht. Das sieht so aus, als ob das die Stammvariante wird. Zweitens, ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt gegen einen sehr tiefstehenden Gegner sehr viel mehr über die Flügel gemacht haben. Stay ist in der ersten Halbzeit weit nach rechts ausgewichen, in der zweiten Halbzeit weit nach links ausgewichen. Man hat da immer wieder Rochaden eingebaut, um Flanken in den Strafraum zu schlagen. Das hat sicherlich mit der Rückkehr von Füllkrug zu tun, auch mit Itten, der als zweiter Stürmer bereitsteht, dass man jetzt vielleicht mehr mit Flanken operiert als in der vergangenen Saison, als man eben keinen Strafraumstürmer hatte. Drittens, ich hatte das Gefühl, dass Reis im Mittelfeld sehr variabel agiert hat. In der ersten Halbzeit ist er häufig ins Sturmzentrum gegangen, wenn Füllkrug sich hat fallen lassen. In der zweiten Halbzeit hat er als Sechser eigentlich überall auf dem Feld ausgeholfen. Das könnte auch noch eine interessante Personalie werden, um dieses Mittelfeld ein bisschen von der Statik des vergangenen Jahres, wo man mit Schmieds, Day, Linnen eine sehr klare Aufteilung hatte, wegzukommen, hier ein bisschen unausrechenbarer zu werden. Mal gucken, was sich entwickelt.
Ja, Bjarne, damit haben wir ja eigentlich schon eine erkennbare Idee, wie Werder solche tiefstehenden Gegner knacken will. Welche Rolle dann Bangula dabei spielt, ist die andere Frage. Wenn wir das gestern nochmal so einordnen, diese Rochaden, die wir zum Beispiel von dem Jens Day gesehen haben, waren das Elemente, die dir gut gefallen haben? Oder würdest du sagen, ach, was ich gesehen habe, war noch ziemlich viel Stückwerk, da muss noch ein bisschen mehr zusammenwachsen?
Es war noch ziemlich viel Stückwerk, aber man muss zur Wahrheit natürlich auch dazu sagen, dass nächste Woche oder ab nächste Woche in der Bundesliga werden das alles ganz andere Spiele werden. Also, dass du nochmal einen so tief stehenden Gegner als Werder Bremen bespielst in der Bundesliga. Ich weiß nicht, vielleicht passiert dir das irgendwann gegen Elversberg einmal, obwohl ich das auch eher bezweifle, weil die ganz gerne auch mal den Ball haben. Ansonsten hast du so eine Art Spiele sehr, sehr selten nur noch in der Saison. Und deswegen würde ich meinen, das ist nicht Werders Spiel, ja, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen. Du hast es gestern versucht mit vielen Flanken. Olivier Demann zum Beispiel fand ich erste Halbzeit noch als einen der Aktivposten über die linke Seite. Er hat viel versucht. Du hast auch gemerkt mit dem Niklas Füllkrug, mit dem Cedric Itten zweite Halbzeit, du hast jetzt diese Wucht endlich wieder im Strafraum, die der letzte Saison komplett abgegangen ist. Also du kannst auch mal wieder hohe Bälle reinschlagen. Ja, und du hast dann da mit Stay, der nachrückt, zwei, drei körperliche Leute in der Box, die da für Präsenz sorgen.
Ja.
Das sind positive Elemente. Du hast einen insgesamt spielerischen Ansatz gesehen, besonders im Mittelfeld einen Reis, der in der zweiten Halbzeit deutlich besser wurde, ne, statt in der ersten Hälfte. Du hast mit Mick Schmiedgens hinten rechts jetzt endlich jemanden, einen jungen Talent mal auch ranführen können an ein Pflichtspiel, der von Beginn an, das wird ihm auch weiterhelfen, vor so einer Kulisse dann, dass sein erstes Pflichtspiel von Anfang an für Werder bestritten zu haben. Also es gibt auch deutlich positive Argumente bzw. Elemente gestern, aber es ist schon noch so, spielerisch ist es weiterhin viel Stückwerk bei Werder und es muss sich immer noch ordentlich etwas entwickeln.
Genau, aber es gab eben einzelne Akteure, die mir auch besonders gut gefallen haben. Es gab ja mehrere kleine Premierenmomente gestern, allein drei Neuzugänge in der Startelf. Und einen hast du gerade schon erwähnt, der tatsächlich für mich auch ein sehr belebendes Element im Mittelfeld war. Ludovit Reis, der ehemalige Kapitän des HSV, wurde ja so ein bisschen ausgepfiffen gestern von den Lüneburgern, die offensichtlich auch es mit dem HSV halten. Aus Brügge zu Werder gekommen. Der wirkt ja wie ein Spieler, der mit einer gewissen Selbstverständlichkeit daherkommt, der natürlich auch den Anspruch hat, als ehemaliger Kapitän eine wichtige Rolle einzunehmen. Ganz grundsätzlich, wie gefällt er dir? Wie war für dich so seine Präsenz und Energie im Mittelfeld? Und ja, also auch so vor dem Hintergrund, dass er Neuzugang ist, der sofort zeigen möchte, ich bin hier nicht nur ein weiterer Name im Umbruch, ich will Verantwortung übernehmen. Was ist von ihm zu erwarten? Insbesondere auch im Zusammenspiel mit Niklas Füllkrug.
War natürlich sehr cool für ihn, dass er dann gestern ausgerechnet auch noch das Tor macht, ne, in Hamburg. Wie gesagt, die Pfiffe waren schon deutlich zu vernehmen. Also ich fand schon, das war ein ordentlicher Vorgeschmack auf das, was ihn erwarten könnte, wenn es dann doch irgendwann mal ins Volksparkstadion kommt. Das wird, glaube ich, eine ziemlich schwierige Rückkehr für ihn werden. Spielerisch, ich fand ihn in der zweiten Halbzeit stärker als in der ersten. Also ich fand ihn auf die 6 zurückgewechselt, nachdem Senne Linden rausgegangen ist. Da hat das mit dem Spiel vor sich deutlich besser gemacht, fand ich in der im Spielaufbau. In der ersten Halbzeit waren ihm schon noch viele Abstimmungsprobleme anzumerken, was aber auch völlig in Ordnung ist. Nicht nur, weil er erst seit wenigen Tagen da ist, sondern, das darf man halt eben auch nicht vergessen, weil er gefühlt sein letztes richtiges Pflichtspiel im Januar gemacht hat. Ja, er hat in Brügge lange Zeit dann ausgesetzt, war verletzt, war nicht mehr im Kader, war auch nicht mehr gewollt, deswegen Werder ihn ja ablösefrei bekommen hat und das musst du ihn natürlich ranführen, dass der jetzt aber erstmal 90 Minuten machen konnte, ist gut, der will Verantwortung übernehmen, klar, der ist mit 26, du hast es eben schon angesprochen, hat in Hamburg lange Zeit Verantwortung übernommen, allerdings kennt er eben die Bundesliga überhaupt noch gar nicht, ne? Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er auf diesem Niveau funktioniert, in der zweiten Liga war er definitiv ein Unterschiedsspieler oder konnte es zumindest sein. In der Bundesliga habe ich bisher keine oder konnten wir ihn alle noch nicht beobachten. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Er hilft Werder hundertprozentig in der Kaderbreite. Definitiv. Also so jemanden mit dabei zu haben, der sowohl die 8 als auch die 6 spielen kann. Inwiefern er am Ende wirklich jemand ist, der, es hängt ja auch noch damit zusammen, ob man wirklich im Mittelfeld zum Beispiel noch einen Cameron Puertas holen kann oder halt eben nicht, inwiefern er dort dann dieses fehlende Puzzlestück neben Lean, neben Stay ist, das werden die kommenden Wochen zeigen. Er bringt auf jeden Fall viel mit, aber so ehrlich muss man auch sein, an dieses Niveau und auch an die regelmäßige Spielpraxis muss er sich schon noch gewöhnen. Das war ihm jetzt anzumerken. Das hat auch Daniel Thune deutlich gestern nochmal kommuniziert. Das war Werder aber bewusst, mhm. Sonst hättest du ihn auch einfach nicht bekommen. Das gehört auch zu weit.
Absolut. Also Potenzial, das noch ein bisschen entfacht werden muss, beziehungsweise das noch ein bisschen mehr Basis braucht. Du sagst es gerade, Ankommen in der Bundesliga ist für ihn erstmal das nächste Ziel. Gilt auch für den Mann, der mir gestern unheimlich gut gefallen hat. Paul Bright, Max Erev Benagi. Kommt zur Pause für Samuel Bangula, bringt direkt mehr Tempo, mehr Aktivität, mehr Mut in die Aktion. Erstmal zu seinem Namen, ne? Also natürlich. Natürlich nennt ihn keiner Paul Bright Max. Ich habe es nur gesehen und dachte, einmal fürs Protokoll im Nachspieldeich liefern wir euch das. Ich habe jetzt ganz viele lautmalerische Varianten gehört. Sag mir einmal, wie ist denn jetzt die richtige Aussprache? Mal abgesehen davon, dass Freunde ihn ja sowieso Paul nennen dürfen. Ist es Erev Benagi? Weil ich habe auch schon Benacci gehört. Ich habe Benagi gehört. Erzähl mir mehr.
Ich habe auch mal Daniel Thune gefragt, der selber in dem Moment zumindest kurz ins Grübeln kam, der allerdings Paul Erev Benagi gesagt hat. Ohne Gewähr jetzt darauf, dass es wirklich die 100% ist. Solange ich nicht, also ich werde ihn natürlich in dem ersten Moment, wenn wir dann irgendwann mit ihm selber mal ein Interview führen dürfen, ist das wahrscheinlich die erste Frage. Bis dahin gehe ich mit Erev Benagi. Ich glaube, da machen wir nicht komplett viel falsch mit. Vielleicht weiß es der eine oder andere draußen doch noch besser. Aber ich glaube, ansonsten können wir ihn erstmal so weit nennen. Wie gesagt, wenn ich ihn irgendwann selber mal spreche, sorge ich hier für Aufklärung.
Und solltet ihr mit ihm aufgewachsen sein, er kommt ja aus Bremerhaven, also der Stadt, wo eine gewisse Fußballkultur zu Hause ist, dann schickt uns ein Soundfile, dass wir hier good on track sind. Den Namen sollte man sich nämlich merken, der hat ja schon im Trainingslager und im Training generell performt, ist seit 4. Juli bei den Profis, war vorher schon bei Werder, 19 Jahre alt und zusammen mit Chucky gab es ja gestern früh noch wieder an Pfiff schon eine gute Chance. Wie bewertest du denn seinen ersten offiziellen Auftritt für die Profis gestern?
Ja, definitiv gut. Er hatte jetzt auch mal ein, zwei Aktionen und das hatte Friedel im Danachgang auch nochmal zu uns betont, wo er schon noch in dieser Entscheidungsfindung im letzten Drittel noch cleverer, noch reifer werden muss. Das kommt aber mit der Zeit. Das wäre jetzt auch verwunderlich, wenn er es wahrscheinlich jetzt schon hätte. Er bringt natürlich ein enormes Tempo mit. So, und eine enorme Entschlossenheit in seinem Dribbling, die Werder aktuell gut tut, die sich schon die gesamte Sommervorbereitung gut tut. Wie gesagt, vier Tore dabei erzielt. Und nicht nur das. Ich meine, man guckt dann ja immer schnell auf Zahlen. Ich schaue auch eher daran, wie bewegt man sich, wie ist man integriert in dem System, was für Läufe bietet man an. Und da ist er auf jeden Fall eine Waffe, die du reinbringen kannst und der eben aktuell immer noch sehr, sehr unbekümmert aufspielt, was ich glaube, was Werder weiter nutzen sollte und was man auch nutzen möchte. Also er hat sich nicht umsonst gestern, durfte er schon zur Halbzeit rein, auch weil natürlich Bangula es nicht gut gemacht hat, wie ich schon betont hatte, aber weil halt auch eben er dieses Vertrauen genießt. Ich meine, es wäre auch ein Marco Grill auf der Bank, ne, der dann eben nicht gekommen ist für Bangula, so ist das auch ein klares Zeichen, sondern dass er wollte eben Erev Benagi sehen, ihn dafür auch belohnen für die Vorbereitung und Daniel Thune hat ja bereits vor Wochen schon gesagt, dass wenn der Junge so weitermacht, dann ist es auch ziemlich gut vorstellbar, dass er einen Kaderplatz in Freiburg bekommt in der kommenden Woche. Bis dahin muss man schauen, ob ein Ehren Dingschi zum Beispiel wieder fit ist, der jetzt gestern noch gefehlt hat, der Neuzugang mit muskulären Problemen. Aber dass der, wenn er weiterhin eben diese Geradlinigkeit auf den Platz bekommt, diesen Spielwitz, dass der noch uns ein paar Minuten die Saison begeistern könnte, davon bin ich stark überzeugt.
Ein paar Minuten mehr gerne auch. Ja, Lob gab es auf jeden Fall von meinem absoluten Highlight der Woche. Niklas Füllkrug! Niklas Füllkrug! Ja, also das könnte hier der neue Song werden. Lücke ist back und wie? Für mich fühlt sich das nicht nur wie nach Hause kommen an, sondern das ist ja auch so ein bisschen wie Opium fürs Werder-Volk. Ne? Das ist so schön, den wieder wirbeln zu sehen mit seiner Energie, mit der Präsenz, mit seiner Spielfreude. Ich war Freitag noch beim Training und habe das alles mal so aufgesaugt. Und bevor wir jetzt seine Performance am Millerntor bewerten, erstmal das, was mit ihm an die Weser zurückgekommen ist. Denn das ist ja nicht nur ein reifer, erfahrener Spieler, sondern einer, der dann auch in der Kabine, der auf dem Feld, ja, den Unterschied macht, der Verantwortung übernimmt und der ja vor allem auch so Jungs wie Musa unheimlich viel beibringen kann. Mit ihm kommt ja zeitgleich auch eine gewisse Euphorie zurück. Ich kenne aber auch Stimmen, die sagen, was für ein Quatsch, den zurückzuholen nach der Erfahrung mit Bonny und Kater. Aber Bjarne, sorry, das kann man doch nun wirklich nicht vergleichen, oder? Was kann man realistisch jetzt erwarten von Niklas Füllkrug?
Nee, ich würde, glaube ich, auch Kater und Boniface in eine andere Schublade packen, einfach aus dem Grund, weil alle drei oder besonders die beiden im Vergleich zu Füllkrug eine andere Beziehung zu Werder Bremen hatten. Ich verstehe, dass es natürlich auch eher verletzungstechnisch gemeint ist. Ich kann sagen, das ist der erste Eindruck, den ich jetzt mir von ihm gemacht habe, der uns aber aus dem Verein auch wiedergespiegelt wird. Der ist fit. So, der ist wirklich gut in Shape, der hat auch die Vorbereitung in England mitgemacht, der durfte da auch ein Testspiel machen, hat dann klar danach nicht mehr weitergespielt, weswegen es gestern wichtig war, diese 63 Minuten auf dem Platz zu stehen, aber der ist weiterhin im guten Zustand. Jetzt müssen wir natürlich alle abwarten, wie lange, ja, aber natürlich kannst du von ihm erwarten, dass wenn er fit bleibt, dass er ein absoluter Zielspieler dieser Mannschaft sein wird, der die Qualität definitiv nochmal nach oben schrauben wird. Es hat auch ihm gestern bei weitem nicht alles geklappt, ja, also das muss man auch sagen. Hat auch
einmal dieser Kopfball aus 10 Metern, sorry, dass ich unterbreche.
Ja. Den er nicht macht. Bei der gelben Karte kurz vor der Pause hat er, glaube ich, auch ein bisschen Glück, da grätscht er schon ziemlich robust rein, hat danach auch gesagt, okay, das hätte er gar nicht so doll machen müssen, aber an sich bringt er von seiner körperlichen Präsenz zu seiner Abschlussstärke definitiv eine höhere Qualität mit an die Weser. Ich verstehe jeden, der sich vielleicht auch da diesen Sommer einen kompletten Neuzugang vielleicht in einem Alter von 25, 26 gewünscht hätte.
Ja, nichts gegen alte Menschen, ja.
Ja, kann das halt. Ja, nein, der weiß ja 33, ist ja auch noch, also ne, fußballerisch alt. Aber es ist doch im Endeffekt so, er bringt eine gewisse Euphorie wieder zurück. Du hast jetzt für jemanden, mit Salih Moussa da jemanden dahinter, dem du jetzt nicht diesen größten Druck aufbürdest, jetzt schon irgendwie vielleicht sogar Nummer 1 Stürmer sein zu müssen. Für Cedric Itten tut's mir ein bisschen leid, da wird's ziemlich schwer werden, vielleicht auch auf ganz viele Minuten zu kommen. Der ist gestern allerdings, finde ich, echt gut gemacht hat nach seiner Einwechslung. Bin ich sehr gespannt, inwiefern auch vielleicht eine Doppelspitze da mal ja eine Möglichkeit für eine Systemänderung sein kann. Hat der Daniel Thun in der Vergangenheit auch schon mal angedeutet, dass er sich das gut vorstellen könnte. Und jetzt würde ich erstmal abwarten, was Fülle auf jeden Fall mitbringt. Und das alles neben den Qualitäten auf dem Platz ist eine ganz, ganz andere Ausstrahlung, als sie bisher bei Werder geherrscht hat. Und besonders hinter den Kulissen ist das zu merken. Wir haben gestern zuerst mit Clemens Fritz und auch mit Marco Friedl sprechen können, die sie ja beide auch sehr häufig stellen nach solchen Spielen. Und den beiden auch schon anzumerken war, die Vorbereitung, sie hat jetzt auch schon wieder geschlaucht. Es waren viele auch negativere Themen durch die Verletzungsproblematik rund um Werder, durch die ja dann auch zwischenzeitlich mal kurz ausbleibenden Transfers, durch die Abgänge. Also es war beiden anzumerken, sie waren nicht wirklich zufrieden mit dem Ist-Zustand. Es ist noch viel zu tun. Und dann kommt Niklas Füllkrug danach hin und ich stelle ihm auch die erste Frage in die Richtung, so nach dem Motto, ach Mensch, Niklas, Marco und Clemens waren gerade so drauf, dass das ja alles doch eher heute nichts war. Und er hat mich fast angeguckt, als wäre ein Geist vor ihm. Ja, der hat gesagt, hey, Alter, 20.000 Werder-Fans und ich bin wieder da und wir haben das Tor und wir sind eine Runde weiter. Und was wollt ihr denn eigentlich alle? Also im positiven Sinne war total nett. Ja, aber der hat dann 9 Minuten da eigentlich einen Monolog und ja, gehalten, so nach dem Motto, warum es überhaupt gar nicht so schlimm um Werder steht und wie er die Mannschaft wahrnimmt, wie er das Umfeld wahrnimmt und wie begeistert er ist. Und das muss sich alles zu 100% nicht so am Ende kommen. Ja, aber ich meine eher damit, so eine Ausstrahlung wird er nicht nur uns Medien gegenüber, sondern die wird er auch in der Kabine reintragen. Das kann nur von Vorteil sein.
Ja, jetzt muss ich dir dann doch in dem Kontext nochmal eine Frage stellen. Haben wir gestern diskutiert, du weißt ja, ne, nach dem Fußballspiel stellt man sich nochmal immer so an die Ecke und geht nochmal alles durch, was man so an Themen auf dem Herzchen hat. Und da habe ich gesagt, sag mal Leute, was macht das jetzt eigentlich mit Marco Friedl, der ja Kapitän ist und der jetzt quasi die zweite Galionsfigur neben sich hat. Ich meine, die kennen sich natürlich, aber Niklas Füllkrug war ja auch mal Kapitän. Und wenn er jetzt eben diese schillernde Figur ist, der Mann, ich sag mal, der den Arm reckt und sagt, Leute, folgt mir, für gute Stimmung sorgt, andere Spieler anzünden kann, ist Friedl da vielleicht dann in einer etwas schwierigen Situation? Oder würdest du sagen, nee, die kennen sich so gut, das machen die unter sich aus und die müssen da im Grunde auch gar nichts ausmachen?
Ja, ich glaube, für Marco war es wichtig, dass er jetzt als Kapitän bestätigt wurde, auch öffentlich. Es wird dann ja noch spannend zu sehen sein, nach Ende der Transferperiode, Anfang September, Daniel Thun ja dann angekündigt, auch die beiden Vizekapitäne noch zu benennen, inwiefern Füllkrug da schon mit auftaucht. Das wird natürlich spannend zu sehen sein. Friedl ist ein ganz anderer Typ als Füllkrug. Und wer Marco Friedl kennt und auch in der Vergangenheit verfolgt hat, der weiß, ihm ist wichtig, dass die Mannschaft so viel Potenzial wie möglich hat. Ja, und das war ihm auch gestern wieder anzumerken. Er ist, glaube ich, froh darüber gewesen, dass Niklas Füllkrug zurück ist, wünscht sich im Gegenteil sogar eher noch 1-2 mehr Verstärkung, wie, glaube ich, viele Menschen da draußen, die es mit Werder halten, und ist auch öffentlich, der macht diese Medientermine, weil sie dazugehören und auch für ihn als Kapitän, und der nimmt auch selten ein Blatt vom Mund. Der ist aber, ein ganz anderer Typ als Fülle, und ich glaube, der ist gar nicht so unfroh darüber, da auch jemanden neben sich zu haben, der dann auch mal ganz viel Show auf sich zieht. Ne? Und das ist Niklas Füllkrug, ist ein sehr selbstbewusster Typ, der das auch liebt, mal im Rampenlicht zu stehen. und der einfach auch ganz viel da an Arbeit, an Themen wegnimmt. Und ich glaube, zusammen können Sie sich das schon wieder gut vorstellen. Das war ein großes Thema letztes Jahr, dass es vielleicht auch zu wenig Führungsspieler, zu wenig Wortführer in dieser Kabine eben gab. Und dass es da jetzt jemand Stärkeres für die Hierarchie zurückkommt, ist, glaube ich, im ersten Moment was Positives. Zumindest das, was ich von außen bewerten kann.
Ja, sehr gut. Apropos Show. Spannend wird es ja immer da, wo die Kameras nicht mehr so genau hingucken. Und du treibst dich ja gerne mal in den Katakomben rum, ne? In den Gängen, wo es eigentlich interessant wird. Wir öffnen jetzt eine Tür, durch die nicht jeder kommt. Mit unserer neuen Rubrik Trommelwirbel.
Das Katakombengeflüster.
Erstmal danke an meinen Lieblingsschauspieler Sönke Möhring, der uns diesen wunderbaren Opener gesprochen hat. Ich liefere die 8 Hake nach. Großartiger Mann. Ja, Björn, aber jetzt mal back to basic hier, Werder und so. Was war denn da gestern hinter den Kulissen los? Du hast ja jetzt schon so ein paar Gespräche, hast du uns ja schon wiedergegeben. Du bist ja da richtig auf Tuchfühlung gegangen mit den Jungs.
Genau, wir wollen natürlich jetzt in der neuen Saison auch euch noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen mitnehmen. Deswegen diese Rubrik und euch so ein bisschen erzählen jetzt auch abseits der Gespräche, was passiert denn da noch? Und ihr habt mir gestern da eine Aktion sozusagen mitgebracht, die ich noch sehr, sehr bezeichnend für die erste Pokalrunde fand und auch irgendwie für diesen Hype, den Niklas Füllkrug nicht nur bei Werder, sondern ich glaube im Allgemeinen ausgelöst hat. Und zwar hat er da wirklich super fleißig alle Interviewstationen abgeklappert, war bei uns, war noch im Fernsehen, war noch am Ende bei Werder TV. Und die ganze Zeit rechts neben uns stand gefühlt die Hälfte der Lüneburger Mannschaft noch, die auf ihn gewartet hat. Also wirklich auch nur auf ihn. Und die dann irgendwann, nachdem er dann noch zum 18. Mal nochmal eine Abbiegung Richtung irgendeiner weiteren TV-Station genommen hat, der eine sich getraut hat zu sagen, hey, Fülle, kommst du danach noch zu uns ganz kurz hierher? So, ist das in Ordnung? Ja. Wir würden gerne dein Trikot haben. Und Niklas Füllkrug, ja, so ganz Gentleman, wie er ist, sagte so nach dem Motto, natürlich komme ich und ich möchte auch euer Trikot unbedingt haben. Ich habe nur relativ wenig Lust, wieder oberkörperfrei im Fernsehen aufzutauchen. Und deshalb sagte er jetzt, sonst hätte ich es euch schon zugeworfen. Ich lasse mich das hier eben kurz zu Ende machen. Danach bekommt ihr selbstverständlich, hat noch mit allen möglichen Bildern gemacht, sogar noch Autogramme geschrieben. Und das fand ich zum einen natürlich, zeigt es den Wert von Niklas Füllkrug selbst und den Stellenwert als deutscher Nationalspieler, der bei einer Heim-EM mitgemacht hat, den WM-Tor geschossen hat, ist er da jemand, der natürlich ja alles so ein bisschen überstrahlt von den Akteuren, die gestern da auf dem Platz waren. Und auch irgendwie den Anreiz der ersten Pokalrunde, dass da Jungs, die da auch vorher noch vor 30.000 Fußball gespielt haben, danach so ein bisschen wie wir vielleicht, früher zumindest, fast schon als Fans da irgendwie da stehen und noch ein Trikot abgreifen. Das fand ich irgendwie eine sehr schöne Aktion und zeigte, dass es zumindest hinter den Kulissen gestern ziemlich gut und harmonisch abgelaufen ist.
Diese Geschichten schreibt nur der Pokal. Kommen wir von oberkörperfreien Spielern zu dem Bereich, wo man auch gerne ohne Oberkörper, nee Quatsch, also ohne T-Shirt mit nacktem Oberkörper, so muss es heißen, unterwegs ist. Das sind nämlich die Baustellen. Ja, die haben wir, ne? Der Kader ist noch nicht fertig und zwar nicht nur ein bisschen. Das treibt auch Jörn aus Gelsenkirchen um. Hier ist seine Premiere bei uns.
Das riecht alles wirklich massiv. Ja, nach einem ganz, ganz, ganz bösen Erwachen. Wenn da nicht irgendwie jetzt noch 3 absolute Soforthilfen kommen. Rechts hinten, zentrales Mittelfeld. Ja, und offensiver Flügel, wenn man dieses 4-3-3 so spielen will.
Ja, dann lass uns mal auf die offenen Positionen schauen. Jörn hat hier 3 benannt. Ich fange an mit rechts außen. Klar, da fehlt noch jemand. Wen brauchen wir da und wer ist in der Pipeline?
Wir brauchen, wie gesagt, jemanden, der eine Rechtsverteidigerposition spielen kann. Im besten Fall mit Felix Agu. Mitchell Weiser sollen zwar immer noch 2 Spieler zurückkommen. Agu kann ja auch hinten links spielen. Du hast allerdings mit Olivier Demann aktuell nur einen fitten Außenverteidiger. Mick Schmidtgens macht's gut, wird auch gelobt und hat sich auch definitiv verdient, weiterhin sich zeigen zu dürfen, ist aber eben kein gelernter Rechtsverteidiger. Ist defensiv mehr als solide, macht das mit 18 super stark, aber ist natürlich hat einen ganz anderen oder beziehungsweise hat eben nicht diesen Offensivdrang, was auch völlig in Ordnung ist, weil er gelernter Innenverteidiger ist. Und da brauchst du schon noch jemanden, der dir da die Position gut spielen kann. Es ist am Ende des Tages so, es hängt viel damit zusammen natürlich, wie ein Mitchell Weiser zurückkommt, wie ein Felix Agu zurückkommt. Mit beiden war in der Vergangenheit allerdings nicht verlässlich zu planen. Wie gesagt, Weiser ist zwar jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen letzte Woche, fehlt aber seit jetzt mittlerweile eigentlich 14 Monaten. Da jetzt sofort drauf zu hoffen, dass der bei seiner alten Weiser-Form ist, wäre vermessen. Dazu die Frage, ob überhaupt in der Viererkette gut aufgehoben ist rechts hinten. Also da sieht Werder das, ja, die Problematik und ist sich auch mit 1-2 Spielern in der Vergangenheit sehr nahe gewesen in Gesprächen. Das haben wir gehört, ohne dass ich da jetzt schon Namen sagen könnte, aber da war man schon mal sehr nahe. Es hängt wie immer am lieben Geld.
Oh ja, und dann gucken wir aufs zentrale Mittelfeld. Da hast du gesagt, Cameron Puertas ist ja noch das große Thema an der Stelle.
Ja, genau, ganz genau. Und Cameron Puertas ist eben einer der Wunschspieler von Daniel Thun. Der hat sich so ein bisschen in ihn verliebt das letzte halbe Jahr in der Rückrunde. Man hätte ihn super gerne als Ballklauer Mittelfelder, halt super viele Wege gehen kann. Mit Reis hat man schon so einen ähnlichen Spielertypen, finde ich jetzt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es Puertas zu 100% bräuchte. Es geht dort nach unseren Informationen schon auch sehr viel darum, dass eben noch Bewegung ins Mittelfeld kommen kann. Jens Day, wie gesagt, ist immer noch nicht zu 100% der Verbleib gesichert, auch wenn man da versucht, weiterhin sehr, sehr hart zu bleiben. Mhm. Aus Griechenland gibt es ja die Gerüchte, dass der Panathinaikos Athen so immer mal wieder ein ganz schönes Angebot vorbereitet. Clemens Fritz hat gestern noch mal bestätigt, bisher liegt da nichts vor. Und wie gesagt, man möchte eigentlich bei Stay gerne hart bleiben. Es ist aber so, dass Kelly Alvero definitiv noch gehen soll, im besten Falle, wenn da irgendwie was kommt. Der war gestern nicht im Kader. Und dass auch ein Patrice Čović nach unseren Informationen zumindest mal drüber diskutiert wird, ob der nicht doch noch ausgeliehen wird. Das muss nicht so kommen, aber es ist schon so, auch er war gestern 90 Minuten auf der Bank und er braucht unbedingt Spielzeit. Jetzt mit 19 Jahren. Ob er diese jetzt hinterliehen, wenn ein Stay bleiben sollte, mit einem Stay, Reis, Chucky, vielleicht sogar noch einem Puertas, wenn der wirklich kommen sollte, bekommt, ist zumindest fraglich. Deswegen, im Mittelfeld könnte es noch ordentlich Bewegungen geben. Da hängt es aber auch dort eben dran, was für Angebote Werder in den letzten 8 Tagen noch bekommt.
Und der offensive Flügel ist jetzt aber nicht die allergrößte Baustelle, die wir haben, oder? Also das steht ganz hinten an.
Ja, genau. Also wenn da noch was abfällt, glaube ich, würde Werder jetzt nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, die wirtschaftliche Situation, ich glaube, die wurde jetzt häufig genug besprochen. Sie sieht auch trotz des Koulibaly-Verkaufs so aus, dass Werder jetzt keine Riesenmillionenausgaben tätigen kann. Es könnten noch ein paar Leihen kommen, vielleicht auch ein paar günstige Optionen. Man klopft da alles ab. Ich will das nicht ausschließen, dass aber jetzt, selbst wenn ein Justin Ginmar noch gehen sollte, ist man mit Dingchi, Bangula, Erif Binagi und Grill, hat man 4 Spieler für die offensiven Positionen. Ein Weiser könnte theoretisch da sogar noch auch spielen. Glaube ich erstmal nicht, dass da noch was passiert, außer es tut sich eben eine kostengünstige Option auf.
Also eins ist klar, jetzt kommen ja die spannendsten Tage überhaupt, wie ich finde. Es sind nämlich noch 9 Tage bis zum Deadline Day. Bis dahin wird noch einiges gehen hinter den Kulissen. Du hast es gerade gesagt, es gibt Namen, die verschwinden, aber manchmal auch so schnell, wie sie gekommen sind. Wir bleiben da natürlich dran, wie ihr es gewohnt seid. Davor dann noch, also vor dem Deadline Day am 1. September, das erste Bundesligaspiel. Werder spielt am Sonntag auswärts gegen Freiburg. Auf wen müssen wir uns da einstellen? Am Anfang müssen sich ja alle erstmal sortieren, ne?
Genau, es wird aber gleich ein richtiger Härtetest. Also es wird ein Kraftakt. Freiburg hat dann auch schon ordentlich was in den Beinen, spielen ja jetzt ja nicht nur im Pokal, sondern haben dann ja auch schon die Conference League Quali sozusagen hinter sich. Deswegen am Donnerstag hat er, glaube ich, auch noch getestet dann. Wird ein sehr, sehr knackiges Auswärtsspiel. In Freiburg sahen wir meines Wissens nach leider über viele Jahre jetzt zuletzt nicht mehr wirklich gut aus. Malte Bürger ist vor Ort. Ich hoffe mal, er bringt ein bisschen was Positives mit. Ich meine, ich habe jetzt vorgelegt im Pokal, weil es nicht allzu schwer hat, die Hürde fairerweise. Aber zumindest ist es schon mal vorgelegt worden. Und ich, es wird die Woche noch einiges passieren rund um Werder auf dem Transfermarkt, sowohl wie als dass auch Verletzte zurückkehren sollen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, mit welchem Personal, aber auch an welcher Formation und mit welcher Stärke Werder dann nächste Woche dort in die Bundesliga einsteigt.
Auch eins ist klar, Malte Bürger ist der Mann, der immer die meisten Kilometer für die Deichstube frisst. Macht der nur für euch. Bjarne, du bist auch nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da. Vielen Dank dafür, das hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt gut durch diese Woche, könnt euer Trikot nochmal bügeln, damit ihr alle vorbereitet seid am Sonntag. Ich freue mich total drauf, dass es wieder losgeht und ich würde sagen, wir nehmen gemeinsam nochmal richtig Fahrt auf in dieser Saison. Wenn euch das alles gefällt, was wir hier tun, ihr kennt das Spielchen, lasst uns eine Bewertung da, 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Und ansonsten sage ich mal knackig, Cheers vom Nachspieldeich und bis nächste Woche.
Macht's gut, ciao, ciao.